Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich. Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Maria, in unserer Sendung Lebenshilfe. Am Mikrofon begrüßt Sie Gabi Weindelmeier. Sie hören heute den siebten und zugleich auch letzten Teil der Sendereihe mit Dr. Reinhard Bichler über die psychospirituelle Entwicklung anhand der inneren Burg der heiligen Teresa von Avila. Mit dieser heutigen Sendung sind wir in der letzten Wohnung der inneren Burg angelangt, der siebten Wohnung, und so darf ich sehr herzlich unseren Referenten Dr. Reinhard Bichler sehr herzlich bei uns begrüßen. Einen schönen Nachmittag.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch von meiner Seite einen schönen Nachmittag. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum Lebenshilfe, psychospirituellen, siebenteiligen Weg, den wir nun beenden werden heute. Und jedes Ende ist immer auch gleich ein neuer Anfang. Und es geht in diesem siebten und letzten Teil um den Höhepunkt, um das Ziel unseres irdischen Lebens. Und gleichzeitig ist dieser Teil, dieses letzte Wegstück, das für den einen kürzer oder länger ist, für die meisten ist es sehr kurz, nämlich die erleben es erst im Sterben, die siebte Wohnung. Aber unsere Aufgabe als Christen wäre eigentlich, dass wir schon zu Lebzeiten in dieser siebten Wohnung länger leben. Wenn möglich, so lang wie möglich, weil wer in der siebten Wohnung ist, ist ganz mit Gott vereint, ganz mit Gott verbunden und ist ein total brauchbares Werkzeug für das Reich Gottes. Pater Pio war 40 oder 50 Jahre seines Lebens in der siebten Wohnung. Genau weiß man das natürlich auch immer nicht, weil es ja zutiefst eine intime Begegnung zwischen der Dreifaltigkeit und diesem Menschen selbst ist. Ja. Mutter Teresa war auch viele, viele Jahre in der siebten Wohnung. Und Sie sehen schon, ich zähle die ganz, ganz großen Heiligen auf. Ja. Und jetzt werden Sie sich vielleicht gleich zu Beginn denken, okay, kann schon wieder abdrehen, die siebte Wohnung ist für mich ohnehin nichts, bin froh, wenn ich es im letzten Atemzug schaffe und ich nicht nachsitzen muss im Fegefeuer und noch einige Wohnungen im Fegefeuer noch durchackern muss, bis ich endlich in die siebte Wohnung und damit endlich dann auch mehr Richtung Himmel komme oder ganz in den Himmel komme. Nein, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte Ihnen da Mut machen. Es ist nicht so, dass ich Sie vertröste auf die Ewigkeit oder auf die Zeit nach Ihrem persönlichen Fegefeuer. Und ich möchte auch ganz bewusst nicht Ihnen nicht suggerieren, die siebte Wohnung ist ohnehin nur für die ganz, ganz Großen und ganz, ganz Heiligen. Nicht einmal alle Heiligen sind in der siebten Wohnung. Das stimmt auch. Es sind nicht alle Heiligen, die heilig gesprochen wurden, in der siebten Wohnung gewesen. Und trotzdem kann man auch ohne der siebten Wohnung zu sein heilig werden. Aber die meisten, mit Abstand die meisten Heiligen werden in der siebten Wohnung gewesen sein. Und auch hier in unseren Tagen, ich kenne Menschen, die aus meiner Sicht, und ich habe mich jetzt doch schon eine geraume Zeit mit den Wohnungen beschäftigt, dass die eben in der siebten Wohnung sind, die jetzt hier unter uns leben und die ganz erfüllt sind von Gott. Ich werde nachher die Kriterien dann noch Ihnen nahe bringen, versuchen. Wichtig ist, dass wir die siebte Wohnung nicht inflationär behandeln. Das ist mir ganz wichtig. Es ist nicht so, dass ohnehin jeder in den Himmel kommt. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Wir können eh fast nichts machen. Irgendwann rutschen wir eh in die siebte Wohnung hinein. So ist es natürlich nicht. Die siebte Wohnung heißt, dass wir einen langen Weg hinter uns haben. Einen sehr, sehr langen Weg, einen sehr steinigen Weg, einen enorm anstrengenden Weg und einen Weg, der unser ganzes Sein abverlangt, ja, der alle unsere Seelenkräfte und unseren ganzen Körper, alles, was wir haben und sind, reinigt und durchläutert, durchglüht, dass wir am Schluss in der siebten Wohnung ankommen. Das ist schon ein Weg, für den es sich lohnt, alles zu geben. Und ein Ziel, für das es sich lohnt, alles zu geben. Und Sie wissen, ganz kurze Wiederholung, die ersten drei Wohnungen sind dazu da, dass wir aktiv uns für Gott entscheiden und dass wir das, was wir selbst in der Lage sind zu tun, auch tun. Die vierte Wohnung ist der Übergang von unserem eigenen Willen, unserem eigenen Machen können hin zu dem, dass wir nichts mehr tun können, immer weniger tun können. Und wenn Sie jetzt zum ersten Mal eingeschaltet haben, wird Ihnen das wahrscheinlich fremd vorkommen, weil Sie können die anderen Sendungen ja auch nachhören, sind alle downloadbar oder auch zuschickbar. Ab der vierten Wohnung gibt es dann auch, spätestens ab der vierten gibt es dann auch die erste Nacht, die Nacht für die Sinne, wo die Sinne gereinigt werden. Und ab der fünften Wohnung, wo es dann nur noch um die Passivität geht, also wo der Mensch immer weniger aktiv tut und immer mehr passiv sich auch von Gott führen, zeigen und schenken lässt, ist dann auch die zweite Nacht für den Geist. Diese zweite Nacht für den Geist, die endet immer mit der sechsten Wohnung am Ende. Und dann sind wir bereit für den Übertritt in die siebte Wohnung, die auch von der Qualität her völlig anders ist als die ersten sechs Wohnungen. Das beschreibt auch die Theresa. In der Wohnung 5 und 6 werden wir sehr wohl vorbereitet und gibt es Ähnlichkeiten, aber das ist eben so, wie ich vorher verliebt bin und dann verlobt bin, und wenn ich mich nach der Lehre der Kirche halte, dann werde ich den Geschlechtsverkehr erst in der Hochzeitsnacht und danach vollziehen, also erst in der Ehe. Und deshalb ist das auch vorher ein enges und wunderschönes Miteinander, aber durch die Besiegelung der Vermählung ist dann die Ehe anders und ist sie dann viel entschiedener, viel eindeutiger und viel stärker und tiefer. Es ist einfach, kommt einfach eine andere Dimension dazu, nämlich die Dimension der voll ausgelebten Sexualität. Und hier im mystischen Bereich ist natürlich alles nur ein Bild, aber ist es ähnlich. Auch hier kommt dann eine neue Dimension dazu, die schon das andere auch schätzen lässt, aber die nicht vergleichbar ist, weil sie viel, viel intensiver ist und viel stärker da ist und viel geschenkhafter erlebt wird, auch nochmal kraftvoller und auch ekstatischer erlebt wird. Sie ist ein Geschenk, ein reines Geschenk von Gott, aber Gott ist einer, der gerne uns diese Geschenke geben will, wenn er sieht, dass wir in der Lage sind, diese Geschenke zu tragen. Er verschleudert seine Geschenke nicht. Er wirft seine Perlen nicht vor die Säue und unter die Säue, sondern er weiß genau, wem er die Perlen auch anbietet. Und es ist so wichtig, sich darauf gut vorzubereiten. Und deshalb dienen die ersten sechs Wohnungen und die beiden Nächte. Und wenn wir jetzt nochmal uns in der zweiten Nacht für den Geist nochmal vorstellen, wie dieses Holz verbrennt. Da gehen wir nochmal durch den ganzen Prozess, durch den ganzen geistlichen Reinigungsprozess durch, und dann kommen wir kerzengrad fliegend, fließend, brennend in die siebte Wohnung. Wenn ein Holzstück in ein Feuer hineingelegt wird, das schon stark brennt, dann wird zuerst alle Restfeuchtigkeit herausgeschwitzt. Also alles Wässrige wird herausgeweint. Das ist noch erste Nacht für die Sinne. Dann wird es dunkel und verkohlt, es wird ausgedörrt, dieses Holz. Die Flamme erhitzt dieses Stück Holz immer mehr und dann wird es von außen her entflammt. Am Anfang wird die Rinde entflammt, wenn noch eine drauf ist, oder die äußeren Bereiche vom Holz, oder wo Spalten und Ritzen sind, dort kommt zuerst dann die Flamme hinein und entzündet sich daran leichter an diesen Ecken und Kanten. Und dann wird zuerst diese Ecken und Kanten werden dann verbrannt, oder diese, wo die Ritze ist oder wo die Rinde ist. Und es wird immer heißer, es gibt auch kein Entrinnen, Gott sei Dank. Das Holz wird nicht wieder herausgenommen, sondern es bleibt im Feuer. Natürlich kann ein Mensch, der in der sechsten Wohnung ist, sich entscheiden, ich gehe doch nicht weiter, ich will aus dem Feuer raus. Aber das geht eigentlich nur durch eine externe Hilfe. Wenn er mal drin ist, ist er drin und nimmt auch den Prozess logisch den weiteren Lauf. Also wer in der sechsten Wohnung ist, kommt auch irgendwann in die siebte Wohnung. Der bleibt nicht ewig stehen. Es ist nur die Frage, ob er hier auf Erden schon in die siebte kommt, durch die Gnade Gottes, weil er sich dazu bereit machen kann, jetzt schon auf Erden, das ist immer noch sein aktives Zutun, oder erst später. Wir dürfen uns auch nicht vorstellen, dass ab der Wohnung 4 nur noch alles passiv ist und wir gar nichts mehr tun können. Das ist wie eine, stellen Sie sich vor, in der ersten Wohnung ist ganz, ganz viel aktiv, also 99% aktiv und 1% passiv. In der Mitte ist genau 50-50 und in der siebten Wohnung ist dann 1% aktiv und 99% passiv. Also so ungefähr ist der, ist das Gefälle oder die Steigerung, wenn man das so sagen kann. Gut, das Holz ist im Feuer und es beginnt immer mehr zu brennen, weil es ist ohnehin schon heiß und es brennt noch nicht von selbst, weil es noch nicht heiß genug ist, aber irgendwann mal sind die Flammen rundherum so heiß und das Holz hat sich von innen her oder von rundherum so stark erhitzt, dass es plötzlich selbst Feuer fängt und selbst zu brennen beginnt. Immer noch zweite Nacht für den Geist, immer noch sechste Wohnung. Und wenn wir zuschauen, wenn Sie einen Kachelofen haben, schauen Sie mal ganz genau ein Holzscheit, das Sie hineinlegen, an, vom Beginn bis zum Schluss. Das wäre eine gute Übung Ihres geistlichen Weges. Irgendwann mal verwandelt das Feuer das Holz in sich. Also das Holz wird auch in Feuer verwandelt. Und irgendwann mal wird dieses Stück Holz immer mehr Feuer. Es wird so schön wie das Feuer selbst. Und das ist der Beginn der siebten Wohnung. Von da an gibt es im Holz keine anderen Eigenschaften mehr als die des Feuers. Das Holz ist das Feuer und das Feuer brennt durch das Holz. Das Holz ist das Feuer und das Feuer brennt durch das Holz. Das ist eins und doch ist es nicht eins. Wir werden ja nicht Gott und wir bleiben auch Holz. Aber wir sind schon so Feuer, dass das Feuer auch nicht mehr heiß ist, dass es auch nicht mehr leidet. Ganz am Anfang, wie wir mit dem Feuer Kontakt bekommen haben, da hat es vielleicht wehgetan, da hat es kurz gebrannt, da hat es geschmerzt. Ja? Aber in der siebten Wohnung ist das Leiden nicht mehr wahrnehmbar. Wir sind schon so in diesem Leiden gewohnt, wir sind schon so drinnen, wir sind schon so verwandelt. Das war alles vorher. In der siebten Wohnung ist das Leiden bereits verklärt, ist das Leiden bereits verbrannt. Und trotzdem bleiben wir Holz. Wir sind nicht reines Feuer. Gott ist reines Feuer, wir bleiben Holz, das brennt. Und wenn wir verbrennen, und da ist das Bild auch perfekt von Johannes von Kreuz, wie er das eben beschreibt, wenn wir verbrennen, werden wir leichter und kleiner. Und am Schluss sind wir weg. Wir sind verbrannt. Und jetzt gibt's Buchenholzscheite, die brennen ganz lang hier auf der Erde. Und dann gibt's einen Holunderstock, einen dünnen, ja, der brennt 5 Minuten und ist futsch. Ab dem Zeitpunkt, wo wir verbrannt sind, wo wir nicht mehr da sind, sterben wir. Und jeder Mensch ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Aber Gott hat viele Harthölzer auch geschaffen, auch im Reich Gottes, und die sollen lang brennen und die geben viel, viel Wärme für die anderen. Die geben ein Riesenbeispiel für die anderen. Der Pater Pio war ein ganz besonderes Hartholz, das extrem lang gebrannt hat. Aber auch viele Menschen in den heutigen Tagen, die Sie vielleicht kennen, sind ein solches lang andauerndes, brennendes Holz, das viel Wärme gibt und das strahlt für die anderen. Ja, die Kriterien, wann und wie man in der siebten Wohnung ist, werde ich dann nach einigen Takten der besinnlichen Musik sagen.
Sie hören die Sendung Lebenshilfe hier bei Radio Maria Österreich. Bei uns zu Gast ist heute Dr. Reinhard Bichler und er spricht über die siebte Wohnung der inneren Burg der heiligen Teresa von Avila.
Ja, die psychospirituelle Entwicklung schaut so aus, dass wir spirituell an ein Ziel angelangt sind in der siebten Wohnung, aber auch psychisch. Wir haben eine große psychische Reife, nicht perfekt. Wir bleiben schwache Menschen, auch der Mensch in der siebten Wohnung sündigt noch, aber es werden kleinere, lässliche Sünden sein. Aber je mehr er auch im Licht des Heiligen Geistes ist, desto mehr Schmerzen in Kleinigkeiten. Aber er hat eine starke Unterscheidung der Geister, wo er sich auch nicht in die Irre führen lässt. Also der Böse wird schon noch ihn auch in der siebten Wohnung hin und wieder heimsuchen, aber er weiß, er hat keine Kraft mehr gegen ihn. Und deshalb ist es auch nur ein zeitweiliges Aufsuchen. Die stärksten Versuchungen des Bösen sind zwischen der vierten und sechsten Wohnung in den beiden Nächten. In der siebten kommt er kaum mehr, weil er sofort von den Menschen der siebten Wohnung auch erkannt wird, entlarvt wird und sich dieser Mensch so sehr an Gott bindet und Gott so sehr bei ihm ja ist, dass der Böse diese Nähe gar nicht aushält. Weil der Mensch ist schon so heilig, dass der Böse eher das Weite sucht, als ihn noch weiter versucht zu verhindern. Er weiß, diese Seele hat er verloren. Und es gibt auch meines Wissens keinen Menschen, der in der siebten Wohnung war, der nochmal abgefallen wäre vom Glauben. In der sechsten ist es schon noch möglich, oder zumindest zeitweilig möglich, weil die Versuchungen und Anfechtungen durch diese Trockenheit in der Nacht für den Geist schon noch sehr, sehr stark sein können. Aber auch weniger wahrscheinlich als wie in der Nacht für die Sinne. Gut, was sind jetzt nun die Kriterien, dass man in der siebten Wohnung ist? Also Das wichtigste Kriterium ist die Einheit, dass Gott und ich wirklich eins sein, eins sind. Und zwar so wie zwei Eheleute, aber eben nicht fleischlich, sondern geistig. Die Verbindung ist klar, es ist auch offenkundig. Die anderen Menschen merken, dass hier ein Mensch ist, der ganz von Gott durchdrungen ist. Das merkt auch ein Nichtgläubiger. Das merkt man einfach. Das ist ein besonderer Mensch. Das ist ein Mensch, der durch und durch von Gott durchdrungen ist. Denken Sie wieder an die Mutter Teresa oder auch an Ferruccio. Da hat man nicht extra diskutieren müssen, ob der jetzt gläubig ist oder nicht. Ja? Wenn man diesen Menschen begegnet ist auf der Straße, erstens haben sich alle nach ihnen umgedreht, nicht weil sie so berühmt und bekannt waren, sondern weil sie eine Ausstrahlung hatten. Auch wenn ein komplett Nichtgläubiger den Ferruccio gesehen hat auf der Straße und er vielleicht nur einen Pullover und eine Hose angehabt hat und keinen Habit, hat er trotzdem diese gütigen Augen normalerweise wahrgenommen, diesen gütigen Blick. Das ist auch ein Kriterium, der gütige Blick. Diese Augen des barmherzigen Jesu in Krakau von der Schwester Faustina, wenn Sie diese Augen lang meditieren, und ich habe selber dort sein dürfen bei dem Bild, was natürlich noch viel stärker ist als wie eine Kopie davon, ja, einfach nur in diese gütigen Augen schauen. Das ist Blick hinein in die Ewigkeit. Und wenn man Menschen, die 7. Wohnung sind, in diese gütigen Augen hineinschaut, dann schaust du schon ein Stück in die Ewigkeit. Ein weiteres ganz klares Kriterium, wann ich in der 7. Wohnung sein werde, ist, wenn mein Eigenwille sich völlig aufgelöst hat in den göttlichen Willen. Wenn ich aus ganzem Herzen sagen kann, ich selber will nichts mehr. Ich will nur noch das, was Gott will, und alles das, was Gott will, will ich. Und ich strenge mich auch gar nicht mehr an, was Eigenes zu wollen. Das ist längst vorbei. Ich bin so mit Gott eins, dass ich genau spüre, was der andere braucht. So wie ein Ehepaar, das ich schon so gut kennt, wo ich schon oft weiß, ohne zu reden, was der andere jetzt will, was er denkt, was er sich wünscht, was er jetzt braucht, was er jetzt tut. Das jetzt aber nicht im negativen Sinn, sondern im positiven Sinn. Ich lese dem geliebten Ehepartner alle Wünsche von den Lippen ab, weil ich mich so gut in ihn hineinversetzen kann, weil ich so gut weiß, was er braucht. Und umgekehrt auch. Und das ist auch das Geheimnis. Gott liest mir alle Wünsche von meinen Lippen ab und ich lese Gott alle Wünsche von seinen Lippen ab. Und das ist ganz selbstverständlich. Weil ich kann ja gar nicht anders. Also wenn ich ganz bei ihm bin, dann tue ich nur das, was er will. Und da ist ein Stück Unterschied zu einem Ehepartner. Also ein großes Stück, weil es ist göttlich und nicht menschlich. Aber der Unterschied ist der, dass ich schon so gereinigt und so geläutert bin, dass ich nicht mehr eben Eigeninteressen habe, und auch wenn ich in der Ehe wenig Eigeninteressen habe, so gibt es dann doch einfach menschliche Schwachstellen, die sind ja dann in der 7. Wohnung schon viel stärker gereinigt oder schon total gereinigt. Ganz gereinigt noch nicht, weil sonst wären wir schon tot. Sonst wäre das Holzscheit schon weg. Aber solange wir noch brennen, gibt es auch noch hin und wieder, wenn was Neues knackst oder was Neues anbricht oder so, gibt es vielleicht schon noch einen kurzen spürbaren Schmerz, aber immer weniger. Ist auch schwer zu erklären, aber diese Angst vor dem Leiden oder auch das Spüren des Leidens hört völlig auf. Das heißt jetzt nicht, dass wir unsensibel werden, sondern das Leid ist vielleicht da, das ist vielleicht sogar enorm auch da, aber das tut nicht mehr weh, das tut nur noch verklärt weh. Und deshalb ist es auch so, dass wir in der 7. Wohnung einige Elemente des Auferstehungsleibes, des vorweggenommenen Auferstehungsleibes schon viel stärker wahrnehmen dürfen und auch an uns erleben dürfen, als eben zum Beispiel eben in der 5. oder 6. Wohnung. Das heißt, es gibt Menschen, die in der 7. Wohnung die Wundmale haben werden. Einige haben sie unsichtbar, aber spürbar, verklärt spürbar, nicht schmerzhaft, sondern verklärt spürbar. Die leben ständig mit den Wundmalen, ohne dass sie sichtbar sind. Und einige, ganz wenige auserwählte Menschen haben eben dann auch die Wundmale sichtbar. Auch wieder nur zum Zeichen für andere, dass andere sich bekehren. Wunder sind auch normal in der siebten Wohnung, ja? Aber die sind dann selbstverständlich normal, weil sie im Sinne Gottes sind. Außergewöhnliche Charismen sind in Überfülle vorhanden. Aber diese außergewöhnlichen Charismen sind auch wie selbstverständlich. Das ist ja nicht etwas, warum der Mensch in der siebten Wohnung betet, sondern Gott gibt sie ihm einfach, weil er einem so nahe ist und alles, was Gott hat, habe ja dann auch ich. Aber nicht in dem Sinn, dass ich Gott bin, sondern ich liege ganz in diesem Feuer und damit bin ich ja so wie das Feuer, ohne das Feuer zu sein. Das heißt, Heilungsgabe, körperliche Heilungen ist normal. Befreiungsgabe, dass wirklich, wenn dieser Mensch für einen anderen betet, ist er von bösen und von dämonischen Angriffen, Versuchungen etc. befreit. Das wirkt. Prophetien, sehr, sehr klare, sehr zielgenaue Aussagen, die nicht aus dem eigenen menschlichen Ermessen kommen, sind klar. Also sie werden einfach in Fülle geschenkt. Also das Counseling von vielen indischen Gebetsteams, die in Europa sind, oder auch andere, die sehr, sehr klare Prophetien haben, ja, die sind nicht unbedingt in der siebten Wohnung, aber man kann auch schon in der sechsten, in der fünften Wohnung solche Prophetien haben, die auch stimmen alle, ja, die auch geprüft sind und wahr sind. Ja. Aber in der siebten Wohnung haben sie noch eine noch stärkere Zielgenauigkeit, ja, eine stärkere bewahrheiten sich noch stärker. Eine Prophetie ist ja nicht so, dass sie immer hundertprozentig wahr ist, sondern sie ist ja oft auch zu deuten und gibt sich verschlüsselt. Das hängt dann auch davon ab, wie klar ist dieser Mensch auch schon, also im Heiligen Geist, und wie weit ist er schon in der Wohnung vorangekommen. Die Bilokation ist auch immer wieder bezeugt, ja, dass Menschen an mehreren Orten gleichzeitig sein können, auch ihren Segen, auch und ihren Wohlgeruch versprühen, also die sind wirklich real anwesend oder nehmen die Dinge real wahr, können aber nur an einem Ort aktiv sein. Also so wie die heilige Clara die Weihnachtsmesse mit dem Bischof mitgefeiert hat, obwohl sie schwerst krank gelähmt in ihrem Bett gelegen ist und das Bett gar nicht verlassen konnte. Ja. Trotzdem hat sie alles gewusst, was der... Also sie war dabei, sie war im Geist komplett dabei. Und das kann ständig sein, das kann hin und wieder sein, aber die Therese von Avila sagt, also es ist ziemlich häufig, diese außergewöhnlichen Dinge, also auf jeden Fall jeden zweiten, dritten Tag, weil sie hat sich schon sehr beschwert, wenn er nach dem dritten Tag nicht wieder ihr besondere Gnaden geschenkt hat, war sie sehr ungehalten, die Therese, weil sie das einfach als selbstverständlich angesehen hat. Sie ist ja nicht für sich selbst in der siebten Wohnung, sondern für die anderen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich in der siebten Wohnung bin, bin ich nicht quasi in meinem eigenen Paradies angekommen und liege nur noch in der geistlichen Hängematte, sondern ich bin ein extrem wirksames, starkes Werkzeug für Gott. Darum geht's. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt in der siebten Wohnung. Und zwar, Gott erfüllt unmittelbar alle Gebete, die ich bete, wenn ich in der siebten Wohnung bin. Gott erfüllt unmittelbar alle Gebete, die ich bete, wenn ich in der siebten Wohnung bin. Ganz wichtig, und Achtung, bitte nicht misszuverstehen, das ist keine Zauberei. Wenn ich jetzt Gott bitte um ein Schokoladeeis, zaubert er mir nicht eines her. Das werde ich nicht erbitten, weil ich bete nur das, was mir der Geist Gottes eingibt. Und ich bin ja so frei von meinem Eigenwillen und bin auch so hingegossen an Gott, dass ich nichts tue, was ihn beleidigen würde oder was ihn kränken würde oder wo ich ihn zu was zwingen würde. Also die Aussage stimmt, dass Gott unmittelbar alle Gebete erfüllt, die ich ihn bitte, aber ich werde nur diese Gebete selbstverständlich beten und erbitten, die auch im Sinne Gottes sind. Und da gibt's auch keine Ausnahme. werde ich nicht einmal dann doch um ein Schokoladeeis bitten oder wenn ich jetzt die Bilokation nicht ganz hinkriege, dann werde ich bitten, dass ich geschwind nach Paris fliegen kann, ja, mit einem, keine Ahnung, beam mich da hinüber, Scotty und so, ja, also das wird es nicht geben, ja, das wäre ein Missverständnis. Dann ein zweites Missverständnis ist, bei diesem letzten Satz, also bei diesem Satz, dass Gott alle Gebete unmittelbar erhört, ist so eine Allmachtsfantasie. Falsch, ich bin da nicht wie Gott. Ich kann da nicht Gott zwingen zu etwas. Das werde ich auch nicht tun. Und wenn zum Pater Pio jemand gekommen ist und gesagt hat, bitte heilen Sie mich und bitte beten Sie für meine krebskranke Frau oder Mutter oder Kind oder was auch immer, ja, dann, und er hat gebetet und sie ist nicht geheilt worden, dann hat er auch zum Beispiel manchmal dazu gesagt, die wird auch nicht geheilt werden, oder er hat dazu gesagt, die wird später geheilt, oder sie muss auch das und das tun, dass sie geheilt wird. Also da ist dann auch die Erkenntnis gepaart mit den Gebetsgnaden, aber es ist nicht so, dass es quasi ein Automatengott ist und dass Gott dann alles erfüllen muss, was jetzt dieser Mensch betet. Und er betet natürlich aus Liebe um Stärkung und um Heilung und um Tröstung, alles das, aber da gibt es jetzt keine, auch bei jemandem in der siebten Wohnung gibt es keine 100% Garantie, dass er das jetzt gefälligst, also wie soll ich sagen, dass genau das jetzt geschieht, was er will. Gott bleibt Gott und wir bleiben Mensch. Und so wie ich meine Frau sehr gut kenne und ihr die meisten Wünsche von den Lippen ablesen kann, so ist es bei Gott auch. Aber ich bin nicht meine Frau und ich weiß nicht, ich denke nicht ganz genauso wie meine Frau. Das wird auch in der siebten Wohnung nicht so sein. Ich bleibe noch der ganz normale Mensch, trotz allem. Ja? So viel zur psychospirituellen Entwicklung. Ich habe noch eine ganz normale Psyche und die ist nicht abgegeben, schon im Himmel. Wichtig ist, ich kann Gott nicht auf meine Seite ziehen und ich werde es auch nicht tun, wenn ich in der siebten Wohnung bin. Ja, jetzt würde ich bitten, dass du die Telefonnummer bekannt gibst. Ich freue mich, wenn Sie anrufen, wenn wir ins Gespräch kommen, wenn Sie auch da noch vertiefende Fragen stellen, auch wenn Sie Ihre Erfahrungen einbringen. Herzlichen Dank.
Ja, ich habe soeben die Leitungen hier ins Wiener Sendestudio freigemacht. 01 710 60 16 ist die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio. 01 710 60 16. Und außerhalb Österreichs wählen Sie 0043 1 710 60 16. Eine erste Hörerin darf ich begrüßen, die Frau Martha aus Tirol. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Martha.
Herr Dr. Bichler, es ist wunderbar, dass Sie uns das nahe bringen, die siebte Wohnung. Und wann, also ich habe die meisten Sendungen gehört, aber nicht alle. Wo würde das hinpassen für Sie, wenn Gott in der Seele spricht? Bedingungslos sollst du meinen Willen erfüllen.
Also es ist nicht ganz leicht zwischen vierter, fünfter und sechster zu unterscheiden. Da braucht man noch mehr Rundumwissen und oft weiß es der Mensch, also die Seele selber nicht ganz genau, aber es ist zwischen vierter und sechster Wohnung. Es ist ja schon
also ich habe gebetet um die Erkenntnis, was Gottes Wille jetzt ist für mich.
Genau.
Und da habe ich dann dieses Wort bekommen, bedingungslos.
Genau. Also bedingungslos ist schon in der dritten Wohnung, weil da gebe ich schon ganz bewusst alles, mein ganzes Leben Gott. Aber das mache ich aktiv noch. Ja? Da ist noch so, keine Ahnung, 60 zu 40. 60 ich und 40 schon Gott. Ja? In der vierten Wohnung ist dann 50 ich und 50 Gott. Ja? Und dann wird es immer weniger. Ja? Also dann das Bedingungslose nimmt er dann ernst. Und dann fängt es an, weh zu tun. Ja? Dann merke ich, boah, der nimmt mir Dinge, die ich gar nicht will. Und um Gottes Willen. Und das haben wir ja gar nicht so ausgemacht. Und kann man das auch reklamieren? Und das wollte ich so nicht. Also all diese Dinge. Ja? Also ja. Gott geht dann wirklich ran. Ja? Und wenn ich dann ihm weiterhin erlaube, dass er rangehen kann und ich sage, natürlich, und ich wollte immer nur das und danke Jesus und da muss ich mich durchkämpfen, das ist nicht so easy, wie ich das jetzt sage, ja, das ist oft ein verzweifeltes Ringen, dass er mir Gott alles nimmt und dass er mir Krankheiten schickt und, aber was heißt schickt, dass sie halt da sind und dass ich dann damit aber auch in einer reifen psychischen Weise umgeht. Gott schickt mir jetzt nicht Krankheiten, um mich zu prüfen und um mich, keine Ahnung, zu quälen. Ja? Es ist ja kein quälender Weg, aber der Weg wird steiler und wenn er steiler wird, merke ich auch meine ganzen Grenzen. Und dann ist bedingungslos immer konkreter.
Ja, darf ich Sie noch was fragen?
Bitte.
Ich habe so ein Problem mit diesem Heilig. Ich habe überhaupt keine Bestrebung, heilig zu werden, weil das ist etwas, ja, ich weiß nicht für wen, aber heilig heißt für mich hoch erhoben und das ist für mich nur Gott.
Genau, das ist so, wie Sie es halt als Kind auch wahrscheinlich mitbekommen haben. Ja? Und heilig meint aber eigentlich so wie Gott zu Abraham sagt, wandle von mir und sei ganz, ja, also sei mit deinem ganzen Mensch sein ganz, also psychisch voll rund und körperlich ausgeglichen und rund und menschlich rund und sozial rund, also einfach rundum rund, ja? Also das ist halt
das kann ich schon verstehen, ja. Ja, das ist, wenn ich mich immer von Gott angesehen fühle. Mhm,
genau.
Dann ist es auch nicht so schwer, das Leben, wenn ich immer weiß, Gott sieht mich, Gott hört mich.
Genau.
Und er erkennt mir auch meine Gedanken.
Mhm. Stimmt. Und es gibt ja auch Stufen in der Heiligkeit. Ja? Es gibt eine ganz gesunde, natürliche Heiligkeit und es gibt eine absolut übernatürliche, außergewöhnliche Heiligkeit und es gibt das absolut Heilige und das ist Gott Vater selber. Ja? Also da gibt es Steigerungsstufen. Auch im Himmel gibt es ja unterschiedliche Ebenen. Ja? Es gibt mehrere Himmel. Ja? Und Paulus sagte selber, er ist bis in den dritten Himmel entrückt worden. Und gibt sicher noch mehr Himmel, ja. Auf jeden Fall wissen wir, dass die Mutter Gottes direkt neben Jesus und Gott Vater sitzt. Also das ist schon ganz, ganz, ganz weit oben. Also
der heilige Paulus schreibt dann die Epheser im 6. Kapitel, rüstet euch zum Kampf. Das ist gemeint, der innere Kampf,
ja, genau.
Seele gegen das Böse.
Ja, das ist die erste.
Aber nicht ein äußerer.
Nein, der innere, das ist der geistliche Kampf. Ja, da habe ich auch schon Sendungen drüber gehalten. Das ist eben erste Nacht für die Sinne, wo es wirklich auch darum geht, dem Bösen zu widerstehen und ganz klar auf die Seite Jesu sich zu stellen, wenn es beginnt, hart zu werden. Ja,
ja. Vielen Dank.
Alles, alles Gute und Ihnen einen ganz guten geistlichen Weg.
Vielen
Wiederhören.
Dank.
Wiederhören.
Ich möchte noch mal ganz kurz die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio durchgeben. Sie lautet 01 710 6016. Vielleicht haben auch Sie eine Frage oder einen Beitrag. 01 710 6016. Jetzt möchte ich das Wort wieder an Dr. Reinhard Bichler übergeben.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der siebten Wohnung geht es darum, dass dieser seelische Bereich schwächer wird und der geistige Bereich stärker. Wenn Sie nochmal sich an das Gedankenmodell erinnern, Körper, Seele und Geist. Körper ist das, was stirbt und was auch verwest, was aber trotzdem auch unsere Seele ein Stück mitprägt, die niederen Seelenkräfte, Gefühl, Wille und Verstand, wird auch vom Körper mitgeprägt, damit werden wir auch im Himmel an unserem Körper, an unserem Auferstehungsleib erkannt werden, obwohl der irdische Körper natürlich nicht mehr sein wird, aber es wird erkennbar sein, mehr oder weniger. Manchmal auf den ersten Blick eher schlecht, weil eben die Maria Magdalena hat Jesus auch nicht auf den ersten Blick erkannt und hat geglaubt, das ist der Gärtner, ja. Und erst dann hat sie, wie sie die Stimme gehört hat, also wie Seelenkräfte dazugekommen sind, Emotionen und Klangfarbe, hat sie dann eben zu ihm Rabuni gesagt, weil er zu ihr gesagt hat, Maria. Und Körper, Seele und Geist und es wird das seelische und körperliche Bereich wird unwichtiger, wird abgedunkelter in der siebten Wohnung und der geistige Bereich, der die direkte Verbindung zum Geist Gottes hat, wird viel stärker. Also umgekehrt proportional zur Seele wird der Geist lebendig, unser menschlicher Geist. Und wenn wir sehr in der Sünde sind und sehr weit weg sind und außerhalb der Burg leben, ja, ist der Körper ganz wichtig, das Materielle, deshalb müssen wir auch da ganz besonders schön sein und müssen uns da immer voll um unseren Körper, Körperkult und so bemühen, ja, wenn wir sonst nichts haben. Die Seele, also die Gefühle sind auch extrem wichtig. Verstand und Wille ist eher schwach ausgeprägt, aber der Geist ist völlig abgekoppelt vom Körper und auch von der Seele. Ja.
Ich möchte kurz unterbrechen. Es ist eine Hörerin in der Leitung, die Frau Franziska aus Oberösterreich. Grüß Gott, Frau Franziska.
Ja, grüß Gott, Herr Doktor.
Bitte.
Ich hätte eine Frage, und zwar, ich bin seit 30 Jahren, habe Schizophrenie. Mhm. Ich habe seit 4 Jahren, bin ich Brust operiert. Ich bin vor 2 Jahren Hüft operiert, dann habe einen Hüfttumor gehabt, habe Knochenkrebs.
Und also alles überlebt. Alles überlebt.
Ja, habe ich alles überlebt, ja. Und dann, ja, und jetzt habe ich 24 Stunden Hilfe und ich habe eine Liebesbeziehung zu Jesus, kann ich sagen, gell? Ja. Aber ich habe so starke Schmerzen. Mhm. Also ja. Ich nehme Schmerzmittel und ich habe nur mal bis Ostern zu leben, hat mir der Arzt gesagt. Ja. Gell? Mhm. Und wie ich halt, ich habe die Frage, entweder ich entscheide mich noch einmal für eine Chemo oder ich lasse es ausleben. Und ich möchte lieber keine Chemo machen, sondern ich möchte einfach warten, aber nur wegen den Schmerzen. Mhm, was sagst du, Herr Doktor?
Ja, es gibt ja eine Schmerztherapie, es gibt einen Schmerzarzt und ich habe selber einen Priester gekannt, der hat diese Duro-Gesickpflaster, die Sie wahrscheinlich auch bekommen, ja, diese 60x80, das sind...
Ja, 70x70, 35 habe ich, ja.
Ja,
aber
das,
ich kriege noch andere Mittel. Es ist
genau, da gibt es noch schwere Schmerzpflaster. Was ich aber sagen will, ist, dieser Priester hat 10 Schmerzpflaster am rechten Oberschenkel und 11 Schmerzpflaster am linken Oberschenkel gehabt und hat noch eine Schmerzpumpe gehabt. Und das Leiden war im Endeffekt geistlich, weil der Schmerz ist nicht besser geworden. Ne? Und nachdem Sie eine gläubige Frau sind und schon so lang auch so viel leiden, ja, so viele verschiedene Dinge leiden, wird Gott von Ihnen wahrscheinlich ein besonderes Sühne leiden wollen. Ja? Und deshalb lässt er die Schmerzen zu. Und wenn Sie diese Schmerzen aufopfern für ihn, ja, und ihm zurückgeben, dann wird das Leiden sinnvoll und ist nicht sinnlos.
Ja.
Und dann wird Gott Ihnen wirklich auch alles ganz persönlich sagen und Sie ganz persönlich führen. Ja. Ein ganz inniger Weg, den er mit Ihnen vorhat. Ja.
Wissen Sie, Herr Doktor, ich bin ganz glücklich trotzdem.
Ja.
Wenn natürlich die Schmerzen so massiv kommen, es ist furchtbar.
Ja. Ja, das glaube ich, das ist furchtbar. Aber ich glaube, dass Sie wirklich einen geistlichen Weg gehen, dass auch Menschen, die in Schizophrenie leiden oder anderen psychischen Erkrankungen, können genauso auch einen geistlichen, ganz tiefen Weg gehen. Ja.
Ja.
Jesus lässt niemand allein und Jesus geht mit jedem ganz einen persönlichen Weg, weil er hat das auch zugelassen und es wird auch einen Sinn haben. Und diesen Sinn immer wieder neu zu entdecken, das wünsche ich Ihnen. Ja,
ja, vielen
alles,
Dank.
Alles Gute, Doktor, für die nächsten Schritte.
Dankeschön.
Wiederhören.
Bleibt vergötzt gut. Auf Wiederhören.
Ja, also das Leiden ist wirklich ein enorm langer Prozess, der bei manchen Menschen unglaublich schwer ausfallen kann und bei manchen viel, viel leichter. Ja. Manche haben das, warum auch immer, denen ist es beschieden, dass sie mit geringeren Leiden bis ans Ende der 6. Wohnung kommen und dann die 7. Wohnung eintauchen. Und manche leiden ihr ganzes Leben lang viel, viel, viel schwerer. Das ist eben wirklich eines der Geheimnisse, die wir alle nicht beantworten können, weil Jesus entscheidet das oder Gott Vater entscheidet das, wer welches Leiden zu tragen hat. Auf jeden Fall, wir sind losgelöst und schwerelos im Leiden in der siebten Wohnung und man kann sich dann auch an nichts mehr anhalten, weil man auch an nichts mehr gebunden ist. Das ist auch in der siebten Wohnung. Es ist eben, wie ich zuerst eben schon gesagt habe, es ist umgekehrt proportional zur Seele, wird der Geist lebendig. Das heißt, je weniger die Seelenkräfte aktiv sind und damit auch die Emotionen abgetötet sind, damit kriege ich auch von den Schmerzen nicht mehr so viel mit, wird der Geist umso lebendiger. Und das ist wirklich eine ganz andere Erfahrung als bis zur sechsten Wohnung. Es ist einfach ein Riesenunterschied. Und solange es noch weh tut, wie bis zur sechsten Wohnung, passiert eigentlich vom Wesen her nichts Neues. Es wird nur wieder ein Pflaster drüber geklebt, und sei es ein Morphiumpflaster. Aber dann, wenn wir in der siebten Wohnung sind, braucht es kein Pflaster mehr, sondern sind diese Wunden verklärt, dann sind die Schmerzen verklärt. Ich glaube, es ist wieder eine Hörerin der Leitung.
Die Frau Maria aus Tirol. Grüß Gott, Frau Maria.
Grüß Gott. Bitte.
Grüß Gott, Herr Dr. Bechler. Ich habe nicht alle Sendungen gehört und ich wollte jetzt einfach fragen, ich bin auch versuche, ein gläubiger Mensch zu sein, aber was mir jetzt oft passiert ist, bei der heiligen Wandlung, weil ich täglich zur Messe gehe, oder wenn ich stille Betrachtungen mache und wenn es mir davor gut geht und alles, und dass da auf einmal Tränen kommen.
Mhm, das ist schön, da reinigt sie Gott, ja, weil er rührt sie so tief an. Und
er spricht mir einfach ganz
genau
tief an.
Genau.
Und weil ich ja für viele Menschen Verantwortung trage und so weiter. Und da wollte ich jetzt aber fragen, ist
das. Das ist noch im emotionalen Bereich, also in der siebten Wohnung weint man dann kaum mehr, weil, oder gar nicht mehr, weil dann sind diese ganzen Emotionen schon durchgeglüht.
Aha.
Aber eben die Gabe der Tränen, habe ich hier, glaube ich, in der vierten Wohnung auch gesagt.
Ja, das ist,
genau, kann man ja nachhören, ist auf jeden Fall so, dass da viel freigeschwemmt wird, ja, und man fühlt sich nachher noch mehr hingezogen. Gott schenkt die Gabe der Tränen, damit er einen mehr an sich zieht, mehr ans Herz zieht, ja. Und das ist ein wunderschöner Prozess und es kann auch sein, dass dann sich Gott entzieht und man hat dann Sehnsucht nach ihm noch mehr und dann sucht man ihn noch mehr.
Immer mehr Sehnsucht.
Genau. Ja. Da sind sie auf einem guten Weg. Also das auch zwischen vierter und fünfter Wohnung, wo eben halt da sehr viel noch geschieht.
Okay.
Das Wässrige wird dann herausgeweint in der Nacht für den Geist und dann werden die Tränen, die versiegen dann. In der Nacht für die Sinne, in der ersten Nacht, wird viel geweint.
Ja, ich kann es nicht anders sagen, als dass das einfach kommt, dass ich dann da bin, weder davor traurig oder so.
Nein, das ist einfach diese Tiefe. Gott schenkt ihnen die Gabe der Tränen.
Danke.
Alles Gute.
Alles Gute. Danke.
Wiederhören. Ja, der Pater Pio oder der Pfarrer von Aas, die alle sicher in der siebten Wohnung waren, also mit ganz, ganz, ganz hoher Sicherheit und auch in einer sehr hohen siebten Wohnung. Da gibt es ja auch noch Unterscheidungen, wie ich das auch immer in den anderen Sendungen gesagt habe. Es gibt eine Basis und so eine Mitte und ein High Level. Ja? Und die ganz großen Heiligen waren natürlich ganz, ganz oben in den siebten Wohnungen. Und zum Beispiel haben die beiden am Vorabend schon gewusst, wer am kommenden Tag kommt. Und die haben auch, wenn da schwere Sünder gekommen sind, haben sie diesen Sündenzustand schon am Vorabend mitgeschaut. Ja? Und haben schon am Vorabend für den gebetet und geopfert, dass der wirklich auch dann echt sich bekehrt in der Beichte. Ja? Und das wäre auch so eine wichtige Aufgabe, dass wir nicht im Nachhinein beten, sondern dass wir schon im Vorhinein beten für die Dinge, die uns dann auch von Gott gezeigt werden. Und je mehr wir hineinwachsen in die Heiligkeit, desto mehr gebraucht uns auch Gott, dass wir heute, und heute gibt es wirklich viel zum Miterlösen, dass wir mitwirken mit der Mutter Gottes, von Medjugorje und mit der Dreifaltigkeit, dass wir am Erlösungswerk mitwirken, dass wir miterlösen. Und dass wir da helfen auch, Jesus. Gott braucht uns nicht in einem Sinn, weil Gott ist Gott von Ewigkeit her. Und doch ist es notwendig, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, weil er braucht uns in einem gewissen Sinn doch. Dieser gewisse Sinn, wo er uns doch braucht, ist, dass es immer eine noch tiefere Heiligung gibt, mit der gleichen Kraft, mit der man an der eigenen Läuterung quasi selbst mitgewirkt hat, ja, noch am Schluss nur noch das 1% aktiv und der Rest schon Gnade, aber ich habe immerhin doch noch mitgewirkt, kann ich dann auch für die anderen leiden und sühnen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Weg, wenn wir für andere, also man ist ja nicht in der siebten Wohnung, um sich auszuruhen, sondern man ist in der siebten Wohnung, um für die anderen zu sühnen, um dann wieder viele, viele zu retten. Pater Pio hat Millionen Menschen zu Gott bekehrt, ja. Oder denken wir an österreichische große Priester, die ja heute leben, ja, wie viele Menschen die zu Gott führen. Und das, was die große Sehnsucht ist von Gott, oder wie soll ich sagen, fast wie eine Bedingung, ist, dass es in Österreich wenigstens 10 Gerechte gibt. Also wenigstens 10 Menschen in der siebten Wohnung sind. Denken Sie an die Zerstörung von Sodom und Gomorra, wo dann noch verhandelt wird bis zum Letzten. Wenn 50 Gerechte sind, dann bitte zerstört die Stadt nicht. Ne? Wenn nur 40 sind, dann auch nicht. Und Gott ist immer so gutmütig und sagt, okay, wenn 40 sind, auch nicht. Wenn 30 sind, aber bitte, was ist, wenn es nur 20 gibt? Ja? Und was ist, wenn es nur 10 gibt? Und dann sagt er, okay, 10 ist aber wirklich die letzte Zahl. Ja? Wenn es 10 Gerechte gibt, dann zerstöre ich die Stadt nicht. Und das können wir auch für Europa anwenden, das können wir auch weltweit anwenden. Aber es muss wenigstens bitteschön 10 Leute geben, die in der siebten Wohnung sind, die hier auf Erden leben, damit die Welt noch stehen bleibt. Damit wir uns vor dem Terror nicht fürchten müssen, nicht vor dem Atomkrieg und so weiter. Und offenbar hat es immer weltweit 10 gegeben, die in der siebten Wohnung sind. Ich denke, es gibt viel mehr, aber mindestens 10, die für die Welt gebetet haben, dass die Welt immer noch steht. Und wer in der siebten Wohnung ist, der kann auch einen Klimawandel aufhalten, der kann auch die Terroristen aufhalten, der kann alles. Wenn es im Sinne Gottes ist, kann er es aufhalten. Und wenn es nicht im Sinne Gottes ist, wird es nicht aufhalten. Weil der Ratschluss Gottes hat es dann getroffen und der Gerechte, der in der siebten Wohnung ist, wird dann nicht dagegen beten. Obwohl er sogar dagegen beten könnte. Das ist das Spannende. Gott würde sogar aus Liebe zu diesem Gerechten auf ihn hören und so wie beim Jona, ja. Also der Jona war eigentlich ein Sünder, war aber von Gott trotzdem so begnadet, ja. Da sieht man wieder, dass Gott es bewirkt. Der hat nicht einmal bei dieser Stadt Ninive hat er nicht einmal von Gott gesprochen. Der hat nur, also wie soll ich sagen, also die schlechteste Verkündigung, die es gibt, ja, noch 40 Tage Ninive ist zerstört, ja. Also viel weniger kann man nicht sagen. Der hat kein Wort von Gott gesagt, der hat nichts gesagt, ja. Der hat nur diese Drohbotschaft ausgesandt und hat sich dann unter einen Rizinusstrauch gesetzt und hat gewartet, ob jetzt Gott schon das umbringen wird, die ganze Stadt und zerstören wird, ja. Und Gott hat es dann nicht gemacht und dann war er böse und hat gesagt, jetzt bin ich schon so in der siebten Wohnung quasi, ja, jetzt bin ich ein Gerechter und du lässt nicht die Stadt umbringen, sagt er ja, das kann ich nicht, weil es war nicht im Sinne Gottes, ja. Aber durch dein Wort haben sich die Menschen bekehrt. Der König hat sein Gewand zerrissen, hat sich in die Asche gesetzt. Alle haben gefastet, sogar das Vieh hat nicht Wasser trinken dürfen. Also viel mehr Bekehrung geht nicht. Ja? Auf dieses mangelnde Wort. Und da sieht man, wenn jemand die Gnade hat, in der siebten Wohnung zu sein, passieren unglaubliche Dinge und kann man rein theoretisch schon Gott zwingen. Nur ist es halt nicht gesund und ist es auch nicht sinnvoll. Ja? Und möchte ich auch jetzt niemandem empfehlen. Das wird auch normalerweise jemand, der in der siebten Wohnung ist, nicht tun. Vielleicht noch abschließend einige Worte von Paulus, der, also vom Apostel Paulus, der auch sicher in der siebten Wohnung war, weil sonst wäre es nicht denkbar, dass dieser große Apostelfürst so unglaublich viel starke Worte geschrieben hat, über die man nach 2000 Jahren immer noch nachdenken kann. Ja? Und er beschreibt ganz oft Bibelstellen, wo klar wird, dass er in der siebten Wohnung ist. Ja? Und zum Beispiel eben in 2 Korinther 12, damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, noch in der sechsten Wohnung und in der Nacht für den Geist, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Das war alles noch sechste Wohnung. Und jetzt siebte Wohnung. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Also das Leiden ist ertragbar. Und deshalb sagt er dann, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also Gott wirkt so stark durch ihn, dass es gar nichts mehr anderes gibt. Oder er hat x andere Stellen, wo es einfach unglaublich ist, wie stark er gewirkt hat. Oder Petrus ist nur vorbeigegangen an dem Gelähmten und der Schatten hat ihn geheilt. Ja? Oder wie eine große Erweckung war in Amerika, das war 1904 oder 5, also vor dem Ersten Weltkrieg, waren wirklich einige Menschen auch in der siebten Wohnung und war in der Vollkraft des Gebets. Und es ist ein Mensch neben dieser Kirche, wo diese Menschen gebetet haben, in der Vollkraft, in der siebten Wohnung, nur vorbeigegangen und der hat von Geburt an keine Hand gehabt, so wie ein Kontergan-Kind, der hat keine Hand gehabt. Und der ist nur vorbeigegangen und die haben im Gebet gespürt, dass da ein Mann vorbeigeht, der keine Hand hat, haben gebetet, dass er die Hand bekommt und dem ist die Hand nachgewachsen innerhalb von kürzester Zeit. Das ist auch ein belegtes Wunder. Ist natürlich jetzt außergewöhnlich und das ist alles jetzt schon eine ganz, ganz hohe siebte Wohnung. Das soll jetzt da nicht Ihnen das Gefühl geben, dass das eh für Sie nie möglich ist. Aber es soll Sie anregen, dass Sie dranbleiben, ja. Und dass dieser innere Friede und die innere Freude trotz Verfolgungen, dass Sie ohne jede Feindseligkeit gegenüber anderen, die Ihnen Böses tun, Ihren Weg weitergehen und ganz stark einfach dranbleiben. Weil diese große Losgelöstheit von allem, die ermöglicht Gott, dass er durch sie ganz stark wirken kann. So stark, dass auch absolut extrem übernatürliche Wunder geschehen. Ja? Sowas passiert nicht alle Tage, ja? Das passiert alle 200 Jahre mal wahrscheinlich, dass eine Hand nachwächst. Ja? Oder vielleicht passiert es auch nur alle 500 Jahre mal, ich weiß es nicht. Ja? Es geht auch da nicht um ein falsches Heiligkeitsideal. Eine tiefe Gottverbundenheit schützt auch nicht vor Fehlern oder vor schuldhaften Verhalten, sondern es geht um diese ganz klare Entschiedenheit, sich ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Ja. Das ist es. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie alle in die siebte Wohnung kommen. Jesus möchte es und wenn wir uns gegenseitig unterstützen und uns gegenseitig hineinbeten, dann werden wir auch in die siebte Wohnung kommen. Jetzt schon zum Heil von unseren Brüdern und Schwestern und auch von der ganzen Welt, die auch uns braucht. Alles, alles Gute und ich freue mich mit Ihnen auf weitere Sendungen.
Wir freuen uns auch. Herzliches Vergelt's Gott für diese siebenteilige Sendereihe, in der Sie uns ja den Weg der Heiligkeit gewiesen haben, hingeführt haben. Ja, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, können wie gewohnt diese Sendung bei unserem Hörerservice bestellen, wie auch alle vorangegangenen Sendungen unter 01 710 70 72 oder der E-Mail-Adresse cd.dienst@radiomaria.at. Sie finden alle diese Sendungen auch auf unserer Radiothek unter www.radiomaria.at.